Nach den ganzen letzten wertvollen Predigten, in denen wir Stück für Stück in Römerbrief mit all diesen dichten und intensiven Texte und Erklärungen hineingenommen wurden, machen wir heute wieder eine Pause vom Römerbrief. Diese ganzen Themen sind extrem wichtig, dass wir die verstehen, aber dass wir sie nicht nur verstehen, sondern auch wirklich an unser Herz lassen und verinnerlichen. Es geht nicht nur darum, dass wir verstehen, was es mit dem Evangelium oder mit der Beschneidung, mit dem Gesetz, mit der Taufe, mit Sünde oder mit der Gnade auf sich hat, sondern dieses auch wirklich in unserem Leben umsetzen können. Von daher ist es auf der anderen Seite wiederum keine richtige Pause vom Römerbrief, sondern eher ein Innehalten, um darauf zu reagieren, wo Gott in den letzten Wochen insbesondere durch die Predigten zu euch gesprochen hat. Heute wird es um Buße gehen. Und Buße ist ein Begriff, den wir umgangssprachlich nicht besonders oft benutzen. Und auch in unserem geistlichen Leben oder in unserem geistlichen Sprachgebrauch nicht besonders oft anwenden. Und mir ist es selber so gegangen, dass ich eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich verstanden habe, um was es bei Buße überhaupt geht. Mich hat das Thema Buße auch das vergangene halbe Jahr selber aus unterschiedlichen Aspekten und Gesichtspunkten sehr beschäftigt. Und als ich Gott darum gebeten hat, dass er mir zeigt, was für diese Predigt heute dran ist, war ich doch ganz überrascht, als er mir immer wieder diesen Begriff Buße in die Gedanken gelegt hat. Und ich kann jetzt einfach auch nur staunen, wie dieser Zeitpunkt vor allem im Zusammenhang mit den letzten Predigten einfach perfekt passt, dass wir uns diesem Thema ein bisschen nähern. In Römer 2, Vers 4 steht, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Es war sehr eindrücklich für mich, als ich in den letzten Wochen selber den Römerbrief studiert habe. Da bin ich an diesem Vers in Römer 2, Vers 4 hängen geblieben, und als ich die Predigt von Roland über Römer 2 online angeschaut habe, bin ich ganz aufgeregt vor dem Laptop gesessen und habe gedacht, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das wirklich ein wichtiger Vers ist und dass wir da nicht einfach drüber hinweghören sollen, sondern das wirklich für uns angucken. Aber bevor ich mit euch tief in das Thema und in den Psalm 32 einsteige, würde ich euch erstmal gerne eine Zeit der Stille ermöglichen, um innezuhalten, um euch nochmal zu konzentrieren. Vielleicht wollt ihr euch auch einen Kaffee holen und darauf zu achten, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an den Begriff Buße denkt. Und achtet auch mal drauf, was es für Gefühle in euch auslöst. Herr, ich danke dir, dass du nicht nur der Schöpfer und der Herrscher dieser Welt bist, sondern dass du auch unser Vater bist und dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass dein Tod und deine Auferstehung am Kreuz den Weg frei gemacht haben, dass wir uns überhaupt dir nahen dürfen. Herr, und ich danke dir, dass du durch und durch gut bist, egal was wir für ein Bild von dir haben. Ich danke dir, dass du durch und durch gnädig und voller Güte und Barmherzigkeit bist, egal ob wir Angst haben, wenn wir Dinge vor dir bekennen, oder ob wir wissen, dass du uns wirklich Freiheit gibst von all dem, was uns das Leben und unser alter Mensch versucht zu vermitteln, das richtig ist. Und danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt und uns wirklich den Weg weisen möchte, den wir gehen möchten sollen. Amen. Eigentlich ist es schade, dass vermutlich bei den meisten als erstes eher ein beklemmendes Gefühl entsteht, wenn sie an Buße denken. Oder dass man denkt, dass es irgendetwas ist, das man tun muss, aber unangenehm ist. Interessanterweise hat mir die Suchfunktion im Internet als erstes Bußgeld und Bußgeldkatalog vorgeschlagen. Aber es kann auch sein, dass einigen von euch eher die katholische Beichte einfällt oder ihr gar kein Bild oder Bezug zur Buße als Begriff oder als Handlung habt. Ich habe immer die Bilder aus einer Kinderbibel vor Augen, von Jona und dem Volk Ninive, als das Volk Ninive Buße getan hat und sich in Sack und Asche gehüllt hat und Jona sich hinterher geärgert hat, dass Gott ihnen vergeben hat. Die Bilder fand ich immer schon sehr befremdlich und konnte irgendwie gar nichts damit anfangen. Und ich möchte mit euch den Psalm 32 anschauen. Der bietet sich wunderbar an, um den Umgang mit Buße zu verdeutlichen und was es für eine Auswirkung haben kann, wenn wir es nicht tun. Von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Wohl, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da gabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Sei nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch denn an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr auf aufrichtigen Herzen seid. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Maskil ist, das ist eine Form in der hebräischen Poesie und ist so eine Art lehrendes und unterweisendes Gedicht, das aber auch ganz viel Dank enthält. Und ich finde, das merkt man ziemlich schnell. Also das ist ziemlich gut an diesem Psalm zu erkennen, wenn man ihn liest. Der Psalm wird David zugeschrieben und wenn jemand Ahnung von Sünde und Gottes Vergebung und Gnade berichten kann, dann auf jeden Fall David. Ich finde, der Psalm drückt es echt sehr eindrücklich und persönlich aus, dass der Psalmist erlebt hat, was es bedeutet, wenn Sünde im Leben eine riesengroße negative Auswirkung hat, aber erzählt auch gleichzeitig von der Freude über Gottes Vergebung und Gnade, weil er sie so genau erlebt und erfahren hat. Dann schauen wir mal in den ersten Teil, das sind die Verse 1 bis 4. Der Psalm beginnt gleich mit zwei Seligpreisungen, also wohl dem oder je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, selig sind. Das erinnert einen doch gleich an die Bergpredigt. Und habt ihr gewusst oder ist euch aufgefallen, falls ihr im Römerbrief selber gelesen habt, dass Paulus diese ersten beiden Verse auch im vierten Kapitel im Römerbrief zitiert. Gleichzeitig ist es gerade echt absolut passend, dass wir in den vergangenen Wochen Römer 5 und 6 angeschaut haben, in denen Paulus sehr viel Augenmerk auf die Ausführung legt, was es denn nun wirklich mit der Sünde und mit den Übertretungen zu tun hat. Und es ist gut, dass er das so ausführlich gemacht hat. Es ist nicht leicht zu verstehen, was es bedeutet, aus Gottes Gnade zu leben und in diesen neuen Menschen hineinzukommen. Und es ist gut, dass wir heute davon noch lernen können und dass dieser Brief nicht die römische Christen nur damals bekommen haben. Es ist spannend, hebräische Begriffe haben immer eine sprachliche Wurzel, in die unterschiedliche Wörter und mit ihrer Verwendung und Bedeutung verwurzelt sind. Und für Bibelübersetzer ist es gar nicht so einfach, da immer ein passendes, zum Beispiel im Deutschen passenden Begriff zu finden und zu verwenden, die diese Bedeutung wirklich widerspiegeln. Und so können unsere deutschen Begriffe das auch oftmals gar nicht drüber bringen, was damit eigentlich gedacht war, weil wir da automatisch unser deutsches Umfeld, unser deutsches Verständnis dafür haben. Aber ich kann euch echt ans Herz legen, wenn ihr merkt, dass es so zentrale Begriffe sind, zum Beispiel auch wie Sünde oder Buße, dass ihr über die Worte drüber nachsinnt und versucht, ein Verständnis zu entwickeln oder euch einfach da auch mal selber rein vertieft, um eine eigene Definition dafür zu finden. Auch der Psalm 32 spricht wie der Römerbrief über Sünde und Übertretungen, aber auch zum Beispiel über Schuld. Und ich will den Fokus jetzt heute nicht auf Sünde legen, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir da nochmal drauf schauen, was das bedeutet. Denn es hängt ja ganz eng mit Buße zusammen. Der Begriff Übertretung kommt sehr häufig vor und er hat genauso viel, also hat verschiedene Verwendungen. Es hat tatsächlich mit einem verbrecherischen Handel zu tun, also Verbrechen zu begehen. Und da setzt es immer voraus, dass es ein Gesetz oder ein Gebot gibt, das übertreten werden kann. Aber gleichzeitig bezeichnet es auch Auflehnung gegen eine Autoritätsperson. Und in dem Fall kann das auch eine Auflehnung gegen Gott bedeuten. Es beschreibt ein Verhalten von Menschen, das zum Vertrauensbruch führt. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Beziehung zwischen Menschen eine Vertrauensbeziehung sein sollte oder verlässlich sein sollte. Aber es wird nicht nur in Zusammenhang mit menschlichen Beziehungen verwendet, sondern ist gerade auch ein zentraler Begriff in der langen Geschichte und dieser zerbrochenen und zerstörten Vertrauensbeziehung zwischen Gott und Menschen. Die Begriffe Schuld und Sünde sind eng miteinander verbunden und lassen sich in Bedeutung im Deutschen gar nicht so richtig ganz deutlich unterscheiden, aber ich versuch's mal. Sünde oder Sündigen ist von der Grundbedeutung abgeleitet, die bezeichnet, dass man ein Ziel verfehlt oder dass man scheitert. In der Regel wird er so auch als Oberbegriff für sündiges Verhalten verwendet, zum Beispiel sündiges Verhalten gegen Gott oder gegen andere Menschen. Es zeigt sich, dass dieses aber weit mehr ist als nur unmoralisches Handeln, sondern wirklich auch um die Missachtung vom göttlichen Willen geht. Also das wird man dann als ungehorsam bezeichnen. Und die Konsequenzen von Sünde erstrecken sich in der Regel nicht nur auf den Betroffenen selber, sondern hat Einfluss und Auswirkungen auf seine engere oder seine weitere Umwelt. Der Begriff Schuld bezeichnet sowohl die Sünde als Tat an sich, aber auch die Folgen und die Konsequenzen dadurch. Es wird als ein Abweichen vom rechten Weg beschrieben, und dass nicht nur die Beziehung von Menschen dadurch betroffen ist, sondern auch die Beziehung zu Gott beeinflusst. Also Sünde bezeichnet eher das Verhalten, das den Gotteswillen widerspricht, und Schuld bezieht sich viel stärker auf die Verantwortung, die der Mensch für sein verfehlendes Verhalten sowohl Gott als auch den Menschen gegenüber trägt. Und gleichzeitig ist es ein sehr charakteristisches Verhalten von uns Menschen, dass wir versuchen, unsere Fehler und die Dinge, die schief laufen, zu verschweigen. Ich glaube, jeder, der kleine Kinder hat oder Kinder hat, kann das oft erleben. Oder dass wir versuchen, das unter den Teppich zu kehren, egal ob es aus Trotz ist oder aus Scham oder aus Angst. Oder weil es uns eigentlich egal ist, was unsere Verhalten für eine Auswirkung hat. Also, dass wir da sehr viel Ignoranz in uns haben. Am besten versuchen wir es einfach zu vergessen und zu ignorieren. Und manchmal klappt es auch ganz gut, zumindest für eine Weile. Aber dadurch hat es sich weder erledigt, noch verliert es seine Wirkung. Egal, wie sehr man sich bemüht, auch das zu ignorieren, es ist einfach da. Und David beschreibt hier das Gefühl, wie es ist, mit Sünde zu leben, in einem sehr praktischen Bild. Das können wir sehr gut nachvollziehen, gerade jetzt in diesen heißen Sommertagen, an denen man unter der Hitze leidet und sich sehr niedergedrückt oder ausgetrocknet dadurch fühlt. Ich bin der Überzeugung, dass wir manchmal durch Zeiten, die sich nach Dürre oder nach geistlicher Dürre oder nach einer Wüstenzeit anfühlen, dass es die in unserem Leben gibt, ohne dass die Basis davon Sünde ist. Aber mich hat diese Metapher, also dieses Bild in dem Psalm sehr berührt, dieses Bild von dieser Schwere, von dieser Trockenheit, wie David diesen Zerfall beschreibt, weil ich den Eindruck habe, dass es ein Zustand ist, in dem einige sich von uns befinden. Insbesondere, weil es ihnen in ihrem geistlichen Leben genauso geht, wie es das Bild in dem Psalm beschreibt. Sie fühlen sich ausgetrocknet, sie fühlen sich ausgedürrt, sie spüren diese Last, die irgendwie auf ihrem Leben, aber auf ihrer Seele und auf ihrem Glauben lastet. Und das ist das komplette Gegenteil als erfrischt und lebendig. Und ich glaube, dass dieses Bild nicht nur für diese Personen als bildlicher Vergleich gedacht ist oder als Erklärung, wie es ihnen geht, sondern weil die Ursache ist, dass sie genau das tun, was der Psalm beschreibt. Sie versuchen, ihre Schuld zu verdecken, obwohl es eigentlich dran wäre, sie vor Gott zu bringen, es zu bekennen und Buße zu tun. Und es heißt nicht, es zu tun, also dieses zu bekennen, weil man das gesagt bekommt, dass man das tun soll, sondern wirklich den Mut zu haben, in sein Herz zu schauen, den Mut zu haben, zu erkennen, dass es bedeutet, dass die Beziehung, diese eigene Beziehung, die man mit Gott hat, durch das Verhalten und diese Sünde im Leben, durch das fehlende Vertrauen in Gott oder sogar durch die Auflehnung gegen ihn wirklich gestört und nicht mehr gut ist. Und dann den Mut zu haben, es zu erfassen und dass es wirklich notwendig ist, mit ganzem Herzen umzukehren. David beschreibt diesen Vorgang des Bekennens und des Erleben von Vergebung dann in Vers 5. Und dann kommt da ein großes Darum, also zumindest in meiner Schlachterübersetzung. Und ich habe beim Bibellesen eine ziemlich nerdige Eigenschaft. Ich liebe es, auf vermeintlich unscheinbare Verbindungswörter zu achten und markiere die auch besonders. Also das sind alles so Wörter wie darum, wenn, denn, weil, aber, deshalb. Ich habe gemerkt, dass das mir unwahrscheinlich gut hilft, längere Textabschnitte oder auch Argumentationen und Erklärungen besser zu verstehen. Jeder, der mit mir schon zusammen Bibel gelesen hat oder Bible Study gemacht hat, wird von mir dazu genötigt, das da beim Lesen auch selber drauf zu achten. Und ich kann euch das echt auch ins Herz legen, das im Römerbrief zu machen, weil die Argumentationen von Paulus, die gehen über so lange Textabschnitte, es ist gar nicht so ganz einfach, da irgendwie mitzuhalten. Nur so als kleiner Tipp. Darum steht da. wir können jetzt diesen Psalm aus Distanz lesen und denken, ja, alles ganz schön, aber noch besser wäre es, wenn wir diese Weisungen und die Aufforderungen und auch die Erfahrungen von diesem Psalmist wirklich ernst nehmen. Und deswegen ist hier dieses vermeintlich Unscheinbare darum zu wichtig, dass wir einfach drüber hinweglesen. Wir können hier ganz praktisch von David lernen, wie er es erlebt hat und wie wichtig es ist, dass wir Sünde und Übertretung vor Gott nicht zudecken, also verschweigen, denn es führt zu nichts Gutem und es führt uns vor allem nicht ans Ziel. Sondern wenn wir so weitermachen, wie kann es sein, dass wir das Ziel wirklich auch verfehlen und scheitern? Darum wartet nicht zu lange, macht nicht dran rum. Das Verschweigen und das Zudecken bringt nichts. Und es vor Gott zu bringen und vor ihm auszusprechen, ist der Schritt, der jetzt dran ist. Und den wir in einer Situation bemerken, dass wir überführt sind, tun sollten. Und dann werden wir erleben, dass Gott darin barmherzig ist und uns vergibt. Und egal, welche Umstände kommen, egal, welche Not ist und Herausforderungen auf uns warten, können wir mit Gott rechnen. Hier gibt diese Wortwurzel von Sünde, also diese Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung von Sünde, eine richtig gute Vorlage für ein weiteres Bild oder ein Beispiel, das für uns heute sehr verständlich ist, nämlich Zielverfehlen. Mir ist das so richtig lebendig, also diese Bedeutung ist mir erst so richtig lebendig geworden am Donnerstag in unserer Online-Gebetszeit. Und Zielverfehlen, das ist so ungefähr, wie wenn man mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist. Wir wissen in der Regel, wo wir hinwollen. Wir meinen zu wissen, dass es auch das richtige Ziel und der richtige Weg für ist. Wir kosten die Möglichkeiten von dem jeweiligen Fahrzeug gerne aus. Vielleicht fahren manche von euch ein hochwertiges Auto von einem Stuttgarter Hersteller. Könnte auch sein, dass du einen gebrauchten Kleinwagen hast oder einen alten Slow-Mo-Truck. Wir sind gerne schnell und zielstrebig unterwegs und dabei verlassen wir uns beim Fahren sehr gerne auf die Führung und die Leitung von unserem Navi. Und dabei ist das Navi in unserem Leben aber meistens unsere eigene Stimme, sind unsere eigenen Vorstellungen, die wir für unser Leben haben. Es sind die eigene Definition, die wir über gut und richtig haben. Und es sind unsere eigene Vorstellungen von Leben in Freiheit. Und dabei fragen wir selten, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Wir hinterfragen unser Navi selten. Dabei sitzt Gott praktisch auf dem Beifahrersitz und will uns den richtigen Weg leiten und helfen, dass wir wirklich an das Ziel unseres Lebens kommen. Und das passt uns entweder nicht in den Plan, weil wir denken, dass wir es besser wissen, oder wir ignorieren seine Stimme einfach. Wenn wir erkennen, dass wir falsch sind oder dass irgendwas komisch ist, dann reicht es aber auch nicht aus, dass wir zwischendurch mal kurz langsamer fahren und auf Gottes Stimme achten oder auf seine Weisung achten, sondern wir müssen wirklich anhalten, umkehren, zurückfahren und den richtigen Weg nehmen. Ich habe den Eindruck, dass solches langsamer Fahren für oft zum Beispiel Gottesdienste sind. Da spricht Gott durch die Predigt, benutzt die Lieder und die Gebete oder Eindrücke, um uns ins Leben hineinzusprechen. Wir merken, dass wir selber damit gemeint sind, aber wir nehmen es nicht ernst genug oder reagieren nicht drauf, versuchen das zu ignorieren und fahren nach dem Gottesdienst mit unserem Leben einfach so weiter, wie wir das vorher hatten. Und egal, ob du in deinem Leben gerade sehr zielstrebig nach deinen eigenen Vorstellungen unterwegs bist oder ob es dir wirklich ein Anliegen ist, mit Gottes Weisungen und mit seinem Willen dein Leben zu leben. Es lohnt sich und ist sehr wichtig, dass wir immer wieder überprüfen, ob der Weg und die Richtung stimmt oder ob wir schon vom Weg abgekommen sind und in die falsche Richtung fahren. Ich fahre ehrlich gesagt selber nicht besonders gern selber Auto, aber wenn ich das mache, habe ich einen sehr großen Ehrgeiz, ohne Navi auszukommen. Ich bin ziemlich gern Beifahrer und habe da dann aber auch meistens eine große Überzeugung von meinem guten Orientierungssinn. Also solltet ihr mal mit mir im Auto unterwegs sein, achtet drauf, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In Vers 8 und 9 gibt es eine textliche Besonderheit. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, hier berichtet nämlich niemand der Psalmist, sondern es ist direkte Rede von Gott. Es kann sehr gut sein, dass David Gottes Reden in seiner Lebenssituation, in seiner Sünde so erlebt und gehört hat. Er selber sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, so, ich will mein Auge auf dich richten. Sei nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Also hier steht es nochmal. Gott will und wird uns den Weg weisen. Sein wohlwollender Blick ruht auf uns und er will uns lehren. Wir müssen ihn aber auch machen lassen. Und diese Zusage von Gott können wir heute auch noch wörtlich für uns selbst nehmen. Aber leider ist auch das störrische, widerspenstige Maultier oder Pferd ein sehr treffendes Bild für uns Menschen. Auch wenn wir Gottes Führung und Gottes Schutz, seine Bewahrung und Güte schon so oft erlebt haben, können wir sehr widerspenstig und uneinsichtig sein. Auch wenn wir immer wieder nach Gottes Weg fragen, meinen wir es immer noch besser zu wissen, wie und wohin das gehen sollen. Und in Römer 2, Vers 5 spricht Paulus von deiner Verstocktheit und deinem unbußfertigen Herzen. Auch das ist für mich vergleichbar mit diesem störrischen Maultier in uns. Denn solange wir nicht mit unserem Herzen bereit sind, kann sich nichts bewegen. Ich komme von einem Bauernhof mit großen Tieren. Habt ihr schon mal ein großes Tier, also zum Beispiel ein Rind oder ein Pferd oder ein Esel erlebt, der störrisch ist? Es lässt sich definitiv nicht vom Fleck bewegen. Häufig auch nicht mal, wenn man ihm ein Geschirr anlegt. Und genauso kann sich in unserem geistlichen und unserem persönlichen Leben wenig verändern, wenn wir nicht bereit sind, einen Schritt zu gehen. Und dieses verstockte Herz hat sehr viel Auswirkung auf unser Leben mit Gott. Und meistens führt es zu einer großen Passivität und dieser Verweigerung, überhaupt nur einen Schritt zu gehen. Die vermutlich bekannteste Stelle zur Buße steht in Markus 1, Vers 15, wo Jesus selber sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier wird deutlich, dass Buße immer ein Teil von der Bekehrung und dem Ja zu Jesus sein sollte. Im Römerbrief schreibt Paulus allerdings an Gläubige. Die kommen zum einen mit jüdischem Hintergrund, zum anderen haben sie vermutlich vor allem einen griechischen Hintergrund. Und die haben vermutlich zum größten Teil diesen Schritt der Bekehrung schon getan. Und trotzdem begleitet Sünde jeden sein ganzes Leben lang. Das hat uns Roland in seiner letzten Predigt sehr gut erklärt und deutlich gemacht. Und so wie ich es vorhin bei dem Bild mit dem Autofahren auch schon gesagt habe, wir lassen uns so leicht von unserer eigenen Natur, von diesem alten Menschen, also von unserem eigenen Navi leiden und überhören Gott. Vielleicht auch, weil sein Weg nicht immer so attraktiv uns wirkt. Und gerade darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder überprüfen lassen, wie wir gerade unterwegs sind. Mir war dieses Innehalten vor der Predigt oder am Anfang der Predigt sehr wichtig. Nicht nur, dass du dir Gedanken über Buße machen solltest, sondern dass wir heute auch die Chance wahrnehmen, wo wir falsche Vorstellungen oder überhaupt keine Vorstellung von Buße haben, es von Gott zu verändern und korrigieren zu lassen. Denn in erster Linie geht es hier nicht um irgendeinen Akt, den wir tun, sondern es geht um eine ehrliche Umkehr mit unserem Herzen. Es geht nicht um ein religiöses Ritual, das wir aus dem Pflichtgefühl tun sollen, sondern es geht darum, dass wir ehrlich mit uns selber sind, wenn wir merken, dass unsere eigene Trockenheit mit Sünde zu tun hat oder dass wir gerade auf dem falschen Weg sind und dabei sind, das Ziel zu verfehlen oder schlicht und ergreifend auf Gottes Weisungen störrisch und widerspenstig reagieren. Buße soll eine tiefgreifende neue Lebensausrichtung sein, hin zum Guten, hin zur Liebe und zur Demut Gott gegenüber und insbesondere hin zum Leben in Vertrauen an und mit Gott. Denn genau so eine Herzensumkehr ist sowohl in der hebräischen als auch in der griechischen Sprache die Bedeutung von Buße. Gleichzeitig geht es darum, dass wir ans Ziel kommen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, um mal auf unserer Lebensautobahn, auf deiner Lebensautobahn runterzufahren, rasch mit Gott zusammen zu machen, innezuhalten und zu überprüfen, ob die Ziele, die du hast und die Gott uns gibt, wirklich übereinstimmen. Ein Ziel hat uns vergangene Woche beispielsweise auch Roland mitgegeben in seiner Predigt über Proklamation. Nämlich, dass wir für Gott leben und unser Leben eine Proklamation für Gott ist. Ich finde, das ist sehr berührend, dass so viele hier in der Gemeinde es wirklich auf dem Herzen haben, einen Unterschied zu machen in diesem Umfeld, wo sie hineingesetzt sind, mit diesen Möglichkeiten, die sie haben, um wirklich Botschafter für Jesus zu sein. Und ebenso steht in Römer 6, Vers 22 ein wichtiges Ziel. Das beschreibt Paulus. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende, also als Ziel, das ewige Leben. Mir ist es sehr wichtig, am Ende nochmal zu sagen, dass es hier um ein wichtiges und ehrliches Beziehungsthema zwischen dir und Gott geht. Wie intakt und wie gut eure Beziehung ist. Wenn du merkst, dass sich in dir etwas dagegen auflehnt oder dass du da noch nicht so weit bist, dann sei ehrlich, aber bitte Gott darum, dass er dir drin begegnet und dich hinführt. Leider vergessen und ignorieren wir es häufig, in welchem Verhältnis wir zu Gott stehen. Dass er Gott ist, dass er König ist und wir seine Geschöpfe und nicht andersrum. Dass er nicht dazu da ist, um unsere Lebensvorstellungen zu erfüllen, sondern dass wir zu ihm hingeschaffen sind als seine Geschöpfe. Da verwendet Paulus im Römerbrief ganz anschaulich das Bild vom Ton und vom Töpfer. Und wenn du aber schon in vergangenen Wochen oder auch heute gemerkt hast, dass Gott zu dir spricht und dass es wichtig für dich wäre, innezuhalten, sich neu auf ihn auszurichten oder vielleicht auch um 180 Grad umzukehren, dann sei nicht störrisch wie ein Maultier, nimm es ernst, hab den Mut und geh die Schritte, bekenn deine Sünde, dass du falsch unterwegs war und lass es nicht länger zu, dass es dich niederdrückt und dein Leben und dein geistliches Leben ausgetrocknet ist und es immer schwerer und schwerer für dich wird, dich Gott überhaupt zu nahen. Und nimm es für dich an, dass Gott dir alle Sünden vergibt und dir darin in seiner unendlichen Liebe und Gnade begegnet. Dass er dich von aller Last, von aller Scham und von aller Angst frei machen möchte, aber du musst diesen ersten Schritt tun. Um was es da konkret geht, was die Ursachen sind, das kann bei jedem anders aussehen. Es kann sein, dass es wirklich um konkretes, sündhaftes Verhalten geht. Es kann sein, dass es was ist, das dich schon seit Jahren begleitet. Es kann sein, dass du Gott wirklich aus dem Fokus und aus der Wichtigkeit verloren hast. Es kann sein, dass du schon eine ganze Weile weißt, dass du umkehren solltest und bisher ignoriert hast. Ich selber habe die letzten Wochen oder die letzten 2 Monate gemerkt, dass ich Gott nicht vertraue, dass er mich wirklich komplett versorgt mit allen Aspekten meines Lebens und dass ich da echt Buße tun musste und von ihm auch mein Denken verändern lassen konnte. Bei den Israeliten ist dieser Akt der Vergebung stellvertretend über den hohen Priester geschehen. Heute dürfen wir wissen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, uns als wahrer Hohepriester für uns einsteht. Damals hat Gott unzählige Propheten zu seinem Volk gesandt, um sie zu unterweisen, zu ermahnen und zur Herzensumkehr zu bringen. Heute können wir wissen, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen können und er uns selbst seinen Geist gegeben hat, der uns unterweisen, ermahnen, führen will und für uns eintritt. Wenn Buße oder Schuldbekenntnis für dich bisher mit einem sehr beklemmenden Gefühl oder verordneten Handlungen belegt ist, hab den Mut, es neu für dich zu entdecken und es aus einer Freiheit heraus zu tun und dass du dann so wie der Psalmist erleben kannst, dass es dich in Freude und Freiheit führt. Ich möchte dich ermutigen, jetzt am Ende der Predigt dir Zeit zu nehmen, auf Pause zu drücken und innezuhalten, es zuzulassen, dass Gott wirklich durch diese drei Bilder, die ich jetzt in der Predigt verwendet habe, zu dir zu sprechen. Vielleicht einfach auch noch mal tiefer einzutauchen und dem nachzugehen. Und wenn du in deinem Herzen bereit bist, dann nutz den Moment und kehre um. Bekenne deinen falschen Weg, deine Sünde und nimm Gottes Vergebung für dich an. Wenn du die Möglichkeit hast, dann mach es zusammen mit jemand anders, vor allem wenn es eine vertraute Person für dich ist. Es ist eine zutiefst persönliche Handlung. Mach es zusammen mit einer Freundin oder einem Freund, mit dem Ehepartner oder vielleicht auch in deinem Hauskreis. Und wenn du merkst, dass es wichtig wäre, dass jemand für dich betet, dann kannst du uns gerne eine E-Mail an gebet@citychapel.de schicken. Wir rufen dich gerne an und beten auch so gerne für dich. Und Herr, ich danke dir, dass wir, wenn wir zu dir kommen, wissen dürfen, dass du der liebende Vater bist, zu dem wir immer wieder neu umkehren dürfen und dass du uns mit offenen Armen empfangst. Ich danke dir, dass wir vor dir keine Angst haben brauchen oder Angst haben müssen, sondern dass deine Liebe und deine Güte und deine Barmherzigkeit uns unser Leben begleitet. Ich bete, dass du der bist, der uns und jeden mit seinen Weisungen und mit seinen Ratschlägen den Weg weist und dass wir den Mut haben, uns immer wieder auf dich auszurichten, uns von dir hinterfragen zu lassen, ob wir noch richtig unterwegs sind, weil es ist dein Anliegen, dass wir das Ziel erreichen. Amen.